D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz. Der Podcast.
Wir haben rund 2 Millionen leere Wohnungen bei uns in Deutschland. 600.000 davon könnten direkt bezogen werden. Das sind Zahlen des Bundesinstituts für Bauforschung, die unsere Reporterin gleich aufdröselt. Wo sind denn eigentlich diese Wohnungen? Was sind das für Wohnungen? Könnten da Flüchtlingsfamilien zum Beispiel unterkommen? Und wo macht das keinen Sinn? Das gleich bei uns. Wir sprechen außerdem mit unseren Corris in Istanbul und in Brüssel. Istanbul wegen der Anschläge in Ankara und im Südosten der Türkei. Was ist alles bisher bekannt und welche Folgen haben diese Angriffe? Und mit Brüssel sprechen wir über den EU-Gipfel und die Forderungen von David Cameron, um den Brexit zu verhindern. Die Redaktionskonferenz am Donnerstag. Am Mikrofon ist Ralf Günther. Hallo.
D-Radio Wissen.
Wohnungen sind knapp. Was? Von wegen. In Deutschland stehen im Moment viele Wohnungen leer, sagt zumindest das Bundesinstitut für Bauforschung. Schade drum. Eigentlich haben wir uns gedacht, die könnte man noch sinnvoller nutzen. Zum Beispiel, indem man in diesen leerstehenden Wohnungen Flüchtlinge, Flüchtlingsfamilien unterbringt. Die Radiowissen-Reporterin Julia Möckel hat sich heute mit diesem Thema beschäftigt. Julia, sag uns erstmal, was für Wohnungen stehen denn da so leer?
Insgesamt 2 Millionen Wohnungen stehen in Deutschland derzeit leer, schätzt das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung. Etwa die Hälfte davon gehören Kommunen, die andere privaten Vermietern, und etwa 600.000 davon werden auch sofort verfügbar, also nicht erst noch groß renovierungsbedürftig. Allerdings, diese leeren Wohnungen stehen eben nicht da, wo jeder hin will, also in attraktiven Großstädten wie München, Köln, Hamburg, sondern eben außerhalb dieser bekannten Ballungsräume, also in ländlichen Gebieten zum Beispiel, aber auch in Städten, aus denen die Leute aus wirtschaftlichen Gründen oft eher ab- als zuwandern.
Ostdeutschland.
Genau, auch in Teilen von Sachsen, Thüringen oder Mecklenburg-Vorpommern ist der Wohnungsleerstand immer noch überdurchschnittlich hoch. Aber auch in manchen westdeutschen Gegenden steht viel leer, in Oberfranken zum Beispiel, im Norden von Bayern oder auch im Ruhrgebiet in Nordrhein-Westfalen. In diesen Gegenden gäbe es also Potenzial, in leerstehenden Wohnungen Flüchtlinge unterzubringen, sagt das Bundesinstitut für Bauforschung.
Das ist eigentlich eine gute Idee, so auf den ersten Blick.
Ja, das sehen auch viele Kommunen so. Die sind nämlich in Deutschland zuständig für die Unterbringung von Flüchtlingen. In Sachsen zum Beispiel hat das Innenministerium schon im letzten Jahr 2 Förderprogramme aufgesetzt für Kommunen, die Flüchtlinge dezentral in leerstehenden Wohnungen unterbringen möchten. Die können dafür dann finanzielle Unterstützung vom Land beantragen. Andere Kommunen machen das aber auch auf eigene Faust. Wir haben hier bei uns im Programm zum Beispiel schon mal mit dem Bürgermeister von Monheim gesprochen. Das liegt bei Düsseldorf in Nordrhein-Westfalen. Und dort haben schon im Herbst die meisten Flüchtlinge nicht mehr in Gemeinschaftsunterkünften gelebt, sondern in ganz normalen Wohnungen.
Wie läuft das denn dann? Also verdonnert oder zwingt die Stadt dann die Vermieter, leerstehende Wohnungen dazu einzurichten für Flüchtlinge, damit die einziehen können?
Soweit musst du als Stadt eigentlich gar nicht gehen, würde ich sagen. Weil wenn es sich zum Beispiel um kommunale Wohnungen handelt, ist ja eh die Stadt der Vermieter, kann sich quasi selbst dazu verdonnern, Flüchtlinge da einziehen zu lassen. Hm. Und wenn es sich um private Wohnungen handelt, kannst du als Stadt ja auch einfach erstmal nett anfragen und den Vermietern vorschlagen, wenn ihr Flüchtlinge in eure Wohnungen einziehen lasst, dann zahlen wir euch die Miete. Und in Monheim hat das eben sehr gut geklappt, hat uns der Bürgermeister Daniel Zimmermann erzählt. Und es ist für die Stadt am Ende sogar billiger als ein Platz in einer Sammelunterkunft.
Für jeden Flüchtling, den wir zum Beispiel in der Turnhalle unterbringen, da ist Tag und Nacht das Rote Kreuz dabei. Da gibt es einen Sicherheitsdienst, da muss ein Catering aufgebaut werden. Jeder dieser Plätze kostet uns im Schnitt 14.000 bis 15.000 Euro pro Flüchtling pro Jahr. Für dieses Geld kann man schon locker eine Wohnung anmieten, ein ganzes Jahr lang, wo man auch Möbel reinstellt, die man kauft. Und dann hat man aber nicht einen Flüchtling, sondern hat man eine ganze Familie mit 4 oder 5 Personen untergebracht.
An den Zahlen merkt man aber natürlich, diese Rechnung geht für Kommunen nur dann auf, wenn die Mieten nicht zu hoch sind. Das dürfte jetzt in Gegenden mit viel Wohnungsleerstand nicht das Problem sein. Trotzdem gibt es auch Stimmen, die sagen, Flüchtlinge einfach blind irgendwo hinschicken, nur weil es dort leerstehende Wohnungen gibt, ist keine so gute Idee.
Warum?
Weil eben auch andere Faktoren wichtig sind. Zum Beispiel, gibt es da genug Arbeitsplätze in der Gegend? Gibt es da Schulen oder Kitas für Flüchtlinge mit Kindern? Und davor wird auch immer wieder gewarnt, es darf keine zu große Konkurrenz entstehen auf dem Wohnungsmarkt zwischen Flüchtlingen und anderen Leuten, die eben auch dringend eine Wohnung suchen. Also es gibt viel zu beachten bei diesem Thema, aber darüber nachzudenken, Flüchtlinge in leerstehenden Wohnungen unterzubringen, lohnt sich, sagt zumindest das Bundesinstitut für Bauforschung.
Viele leerstehende Wohnungen bei uns in Deutschland und viele davon gehören den Kommunen. Eventuell können Flüchtlinge darin untergebracht werden. Die Infos kamen von Julia Möckel aus dem D-Radio Wissen Team. Dankeschön. Heute Morgen der Angriff auf türkische Soldaten im Südosten der Türkei, mindestens 6 Tote. Gestern Abend die Explosion einer Autobombe in Ankara bei einem Militärkonvoi, 28 Tote. Ganz schnell war für die türkische Regierung klar, das waren die Kurden. Ja, die PKK und die kurdische Miliz in Syrien sollen verantwortlich sein. Präsident Erdogan hat Vergeltung angekündigt. Es hat bereits erste Luftangriffe auch gegeben. Die Radiowissen-Korrespondent Thomas Bormann in Istanbul. Wie ist der Stand der Ermittlungen über Ausmaß und Hintergründe der beiden Anschläge in Ankara und im Südwesten des Landes?
Nun, der Anschlag heute früh, der geht sehr vermutlich wirklich auf das Konto der PKK, denn dort im Südosten der Türkei tobt ja seit einigen Monaten wahrlich ein Bürgerkrieg zwischen der türkischen Armee und der kurdischen PKK. Dort gibt es immer wieder solche Sprengstoffanschläge auf Militärkonvois, so wie heute entlang einer Landstraße. Aber der Anschlag gestern in Ankara, der beherrscht hier in der Türkei nach wie vor die Schlagzeilen, denn nach wie vor fragen sich die Leute, wie konnte es, wer auch immer, schaffen, mitten im Regierungsviertel eine Bombe zu zünden, eine Autobombe, also ein mit Sprengstoff beladenes Auto in die Luft zu jagen. Und da hat die türkische Regierung heute Vormittag verblüffend schnell endgültige Ermittlungsergebnisse vorgestellt. Ministerpräsident Davutoğlu hat nämlich gesagt, es steht fest, es war die PKK zusammen mit der syrischen Kurdenmiliz, die YPG heißt. Die haben zusammen gemeinsam diesen Terroranschlag in Ankara ausgeführt.
Ja, sehr schnell ging das. Das überrascht auch niemanden, dass die Verantwortung den Kurden zugeschoben wird. Aber ist das denn glaubhaft oder gibt es Zweifel?
Es gibt Zweifel. Also vor allem es werden die Zweifel dadurch befördert, dass sowohl die PKK als auch die syrischen Kurden sagen, nein, wir haben damit nichts zu tun. Und die syrischen Kurden, die beschuldigen wiederum die Türkei, diese Anschuldigungen nur erfunden zu haben, um einen Vorwand zu bekommen, um selbst, damit die türkische Armee gegen syrische Kurden vorgehen kann. Also es herrscht hier ein Propagandakrieg, aber die türkische Regierung, die sagt, wir haben bombensichere Beweise von unserem Geheimdienst, von unseren Fahndern, dass es eben doch die PKK und die syrischen Kurdenmilizen waren. 14 angebliche Verdächtige sind auch heute schon festgenommen worden, weil die angeblich mit dem Attentäter zusammengearbeitet haben sollen. Also hier steht nach wie vor bei der Urheberschaft Aussage gegen Aussage.
Aber die Gewalt eskaliert immer weiter. Erst ein Anschlag, dann Vergeltungsschläge. Ist ein Ende oder eine Strategie erkennbar, wie man da wieder rauskommt?
Überhaupt kein Ende absehbar. Und wie die Strategie aussehen könnte, da rauszukommen, das hat Recep Tayyip Erdogan selbst vor 3 Jahren sehr treffend formuliert. Damals hat er nämlich gesagt, dieser Konflikt ist militärisch nicht zu lösen. Und er hat damals mutig angefangen, mit der PKK über einen Frieden zu verhandeln, über eine Aussöhnung zwischen Türken und Kurden. Und viele Menschen, vor allem viele Kurden, sagen, das ist der einzige Weg, dass wir hier Frieden bekommen. Aber im Sommer, in diesem Sommer, hatte Erdogan den Friedensprozess für gescheitert erklärt und seitdem hat er voll umgeschwenkt und setzt darauf, diesen Konflikt eben doch mit militärischer Gewalt zu lösen. Deshalb jetzt immer wieder neue Luftangriffe gegen kurdische Stellungen und Panzer sollen jetzt schon bereitgestellt werden, damit die vom türkischen Boden aus nach Nordsyrien hineinschießen, dort, wo die syrischen Kurden ihre Stellungen haben.
Als Konsequenz aus den Anschlägen ist der türkische Regierungschef Davutoğlu heute nicht nach Brüssel zum EU-Gipfel gereist. Er sollte ja eigentlich mit den willigen EU-Partnern beschlossen werden, dass die Türkei Geld bekommt, um hunderttausende flüchtige Syrer im Land festzuhalten und auch zu versorgen. Spielt das denn momentan überhaupt noch eine Rolle für die türkische Regierung oder lässt man jetzt in dieser Situation die Flüchtlinge einfach weiterziehen?
Die Flüchtlingskrise spielt im Moment überhaupt keine Rolle. Zwar hat die Türkei nach wie vor ihre Küstenwache, ihre Polizei vor Ort und verhindert immer mal wieder, dass Flüchtlinge mit Booten in Richtung griechische Küste ablegen. Heute angeblich hat die Polizei allein 600 Flüchtlinge von einer Flucht abgehalten. Aber gleichzeitig haben es wahrscheinlich 1000 oder mehr Flüchtlinge geschafft, trotz der Kontrollen. Also manche kritisieren, die Türkei macht diese Kontrollen immer noch nur halbherzig. Heute wäre die die Chance gewesen, voranzukommen. Aber weil Davut Oğlu eben nicht nach Brüssel fliegen konnte, weil er in Ankara bleiben musste, ist daraus nichts geworden. Es ist ein herber Rückschlag für Kanzlerin Merkel und ihre Flüchtlingspolitik. Aber hier in Ankara ist derzeit einziges Thema der Politiker die Bekämpfung des Terrors. Und daneben fallen alle anderen Themen herunter, auch die Flüchtlingskrise.
Und gleich schalten wir hier in D-Radio Wissen nach Brüssel und fragen nach, wie es denn heute beim EU-Gipfel gelaufen ist. Dankeschön, D-Radio Wissen-Korrespondent Thomas Bormann in Istanbul. Es gibt so vieles zu besprechen vom EU-Gipfel, was uns irgendwie alle betrifft. Denn es geht gefühlt irgendwie um die Zukunft der EU. Ist es eine Zukunft, in der alle Staaten so ihr Ding machen, in der Großbritannien dazu noch aussteigt, nicht mehr dabei ist? Oder ist es eine Zukunft, in der die Staaten zusammenarbeiten und auch zusammen Flüchtlingslösungen finden? Tag 1 des Gipfels geht in den Abend. Was ist da heute bisher passiert? Die Radiowissen-Korrespondentin Annette Riedel. Erstmal, das Treffen der Willigen ist wegen der Anschläge in der Türkei ausgefallen. Wir haben eben darüber gesprochen, hier in die Radio Wissen. Was ist denn jetzt mit Angela Merkels Plan, mit den Willigen und der Türkei die Zahl der Flüchtlinge zu begrenzen?
Naja, der Plan wäre sowieso heute nicht zur Umsetzung gediehen. Was die Idee hinter diesem Treffen der mehr oder weniger Willigen, muss man wahrscheinlich inzwischen sagen, war einfach mal zu ventilieren, wie man da wirklich weitermachen kann, wer denn wirklich willig ist. Denn dieser Plan hätte ja eben vorgesehen, dass man der Türkei anbietet, dass ganz legal ihr Flüchtlinge abgenommen werden über sogenannte oder auch Kontingente, wenn sie im Gegenzug die Illegalen nicht mehr übers Mittelmeer gelassen hätte. Und die Bundeskanzlerin hatte schon, auch als dieses Treffen der Willigen noch stattzufinden schien, gesagt, man würde da wahrscheinlich erstmal nicht sehr viel weiterkommen. Und aus Regierungskreisen hieß es, man könne ja schlecht den zweiten Schritt vor dem ersten machen, will sagen, schon wieder über neue Verteilung reden, wenn man ja eigentlich mit der schon längst beschlossenen Umverteilung von 160.000 Flüchtlingen mal gerade bei, was waren es zuletzt, ich glaube 583, die man tatsächlich schon geschafft hat, verharrt. Also insofern weiter ventilieren.
Ja gut, aber wenn man irgendwas erreichen will, dann muss man ja miteinander sprechen. Wann ist die nächste Möglichkeit, einen Gipfel zu organisieren, der sich mit der Türkei und den Flüchtlingen beschäftigt?
Also das muss man ein bisschen wahrscheinlich in zwei Etappen beantworten, die Frage. Denn der nächste Gipfel, der ist im März und es ist davon auszugehen, dass der, obwohl er eigentlich traditionell im März ein Wirtschaftsgipfel ist, sich tatsächlich mit den Flüchtlingen befasst. Es kann aber gut sein und Österreich, der österreichische Bundeskanzler hat beim Eintreffen hier in Brüssel das auch schon angekündigt, dass dieser ausgefallene kleine Gipfel, also derjenigen, die versuchen wollen, da ein bisschen weiterzukommen, in der Zusammenarbeit mit der Türkei, dass der nachgeholt wird, dass wir also einen sonderwilligen Gipfel in den nächsten Wochen haben werden.
Das zweite große Thema ist der Brexit. Die EU will David Cameron offensichtlich entgegenkommen. Reicht dieses Entgegenkommen dem britischen Regierungschef aus?
Na, hat man ja im Vorfeld schon viel ausgelötet. Auf dem Tisch lag seit einigen Wochen ein Kompromisspapier von EU-Ratspräsident Donald Tusk und an diesem Kompromiss wurde heftigst gezimmert. Hat gefeilt, geschliffen, abgeräumt, dazu geschrieben auf der Ebene der Experten und der Unterhändler der ganzen verschiedenen Regierungen. Jetzt gibt es auf einem Papier, was ich auch kenne, noch einige eckige Klammern mit Pünktchen drin. Und das ist genau das, worum es heute gehen würde. Man darf auch nicht vergessen, da wird auch ein bisschen gepokert, da wird auch ein bisschen inszeniert. Es geht auch immer um Gesichtswahrung. Natürlich muss der britische Regierungschef nach Hause kommen und sich als der große Sieger präsentieren, wenn er seine Bevölkerung davon überzeugen will, dass er wirklich eine veränderte EU schafft mit seinen Plänen, in der sie dann auch bleiben wollen. Es geht ja immer um das Referendum im Hintergrund. Und natürlich wollen die anderen 27 nicht nach Hause gehen und sagen, wir haben uns hier von einem vorführen lassen und der hat uns jetzt eine EU aufgedrückt, die nicht die unsere ist. Und irgendwo so dazwischen versucht man, und es wird eine lange Nacht, schätze ich, sich zu einigen. Morgen Mittag will man fertig sein.
Gibt es bei den Positionen zu den britischen Forderungen ja sowas wie eine Ost-West-Trennlinie?
Ja, die kann man deshalb feststellen, weil von dem einen oder anderen Punkt, vor allen Dingen, wenn es um soziale Leistungen für EU-Arbeitnehmer in Großbritannien geht, gibt es eigentlich einfach so Punkte, die besonders Osteuropäer angehen. Also es sind damals nach dem Beitritt vieler osteuropäischer Länder 2004 ganz viele, vor allen Dingen Polen, nach Großbritannien gegangen. Und um diese zusätzlichen Leistungen, sozialen Leistungen für Arbeitnehmer aus der EU geht es. Und da sind die Osteuropäer ganz besonders bedacht darauf, dass das nicht zum Nachteil wird.
Annette Riedel in Brüssel zu Tag 1 des EU-Gipfels. Dankeschön. Der Countdown für die Oscars läuft und mit jedem Tag steigt für Leonardo DiCaprio die Hoffnung, endlich seinen allerersten Oscar für die beste männliche Hauptrolle zu bekommen. Hier ist D-Radio Wissen, hallo. Leo gilt in diesem Jahr als großer Favorit, dank seiner Rolle als Hugh Glass in dem Film The Revenant. Und jetzt können wir alle am eigenen Leib erfahren, wie es ist, dem Oscar hinterher zu hecheln. Sebastian Rams, ne?
Ja, und das mit Hilfe eines herrlich sinnfreien und doch recht unterhaltsamen Browser-Games unter redcarpetrampage.com. Die Grafik ist natürlich schön oldschool gehalten und wunderbar pixelig und erinnert an die ersten Super Mario Jump'n'Runs von Nintendo. Jeder kann also in die Rolle von Leonardo DiCaprio schlüpfen, der über den roten Teppich hinter einer schwebenden Oscar-Trophäe herhetzen muss. Zum Schwitzen bekommt man Leo und sich selbst ganz einfach dadurch, dass man die Tasten G und H, die nebeneinander liegen, ganz genau, bis zur Besinnungslosigkeit hoch und runter hämmern muss und mit der Space-Taste über Hindernisse springen muss.
Hindernisse? Ja. Auf dem roten Teppich? Ja. Das ist aber sehr unfair.
Ja, überhaupt nicht fair, finde ich auch. Entspricht aber so ein bisschen auch dem Charakter aus The Revenant, der sich ja auch überall durchkämpfen muss. So stellen sich Leo unzählige Fotografen in den Weg, die das beste Pressefoto schießen wollen. Oder Lady Gaga taucht auf und will ihm seinen größten Triumph vermiesen. Lady Gaga, wir erinnern uns deswegen, weil Leo während der Golden Globe Verleihung ja etwas verächtlich geschmunzelt hat, dieses großartige Gesicht gemacht hat, als Lady Gaga aufgerufen wurde, um ihre Trophäe abzuholen. Und als sie an DiCaprios Platz vorbeigekommen ist, hat sie ihm auch prompt einen kleinen Rempler verpasst, kann man wunderschön im Video sehen. In einem höheren Level rasen dann auch noch die nominierten Mitstreiter über den Red Carpet wie Michael oder Michael Fassbender als Steve Jobs oder Matt Damon als der Marsianer.
Und bekommt Leo am Ende seinen Oscar?
Mit mir zumindest nicht. Der Oscar bleibt ein blinkender, unerfüllbarer Traum. Dafür kann man während des Spiels immerhin all die anderen unbedeutenden Filmpreise einsammeln, wie Münzen bei Super Mario früher, die man eben so einsammeln kann vorher. Bei mir standen nach dem Game Over 10 Golden Globes, 14 MTV Movie Awards und 6.180 Punkte zu Buche. Eine übermotivierte Kollegin hat mir kurz vor der Sendung übrigens mitteilen müssen, dass sie schon im zweiten Versuch, ich zitiere, unglaubliche 9.421 Punkte erzielt hat. Tja, na danke. Aber ganz amüsant übrigens sind auch kleine Zwischenspielchen. So muss man mit der Maus aus einer Menge von 20 bis 30 Menschen innerhalb eines kurzen Countdowns den schwarzen Nominierten finden. Allein, es gibt keinen.
Schon wieder hattest du so einen Tag, wo du Spiele spielen durftest.
Das ist super, die Woche ist mein Ding.
Du hast eine gute Woche erwischt. Sebastian Rams, dankeschön. Also ihr könnt das spielen unter, ich sag nochmal die Adresse, redcarpetrampage.com.
Macht es.
Die Radio Wissen. Heute startet der Kinofilm Colonia Dignidad in den deutschen Kinos. In den Hauptrollen sind Daniel Brühl und Emma Watson zu sehen. Und im Film geht es ja um eine deutsche Sekte, die sich Anfang der 60er Jahre in der gleichnamigen Siedlung in Chile niedergelassen hat und bis heute ein Sinnbild für Misshandlungen und Menschenrechtsverletzungen unterschiedlichster Art ist. Wir haben Sebastian Rams aus der D-Radio Wissen Redaktion ja heute den Auftrag gegeben, mal für uns zusammenzutragen, worum es sich bei der Colonia Dignidad in Chile eigentlich handelt. Wie hat das da alles angefangen?
Am Anfang von allem steht der evangelische Jugendpfleger Paul Schäfer. Der hat 1956 mit dem Prediger Hugo Bahr ein Erziehungsheim für Kinder unter dem Namen Private Social Mission gegründet. 1960 trennte sich Paul Schäfer von der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde in Gronau, das ist in Westfalen, und nur ein Jahr später, 1961, wurde Schäfer von der Staatsanwaltschaft des sexuellen Missbrauchs beschuldigt und dann floh er vor der Justiz nach Chile. Und im Gepäck hatte er mehr als 3 Dutzend Familien, die sich mit ihm auf den Weg gemacht hatten. In Chile angekommen, gründete Schäfer die Colonia Dignidad, also die Kolonie der Würde, die offiziell Gesellschaft für Wohltätigkeit und Erziehungsanstalt der Würde hieß. Die Siedlung war von der Außenwelt streng abgeschottet und riesige 30.000 Hektar groß.
Ja, und auf diesem hermetisch abgeriegelten Areal hat sich's dann im Laufe der Jahre nicht so schön gelebt. Also zumindest von außen betrachtet. Viele schwerwiegende Verbrechen. Mhm. Was weiß man heute darüber?
Also die Führungsriege der Colonia Dignidad hatte enge Kontakte zur rechtsextremen Gruppierung Patria y Libertad und hat auf diesem Weg indirekt den Putsch des chilenischen Militärs unterstützt. Der ereignete sich am 11. September 1973 und brachte General Augusto Pinochet an die Macht, der Chile mit diktatorischer Härte eben bis zum 11. März 1990 regiert hat. Während der Diktatur hat die chilenische Geheimpolizei DINA die Colonia Dignidad als Folterzentrum genutzt und dort gefoltert und gemordet. Aber auch die Sektenführer selbst, wie Paul Schäfer, haben sich schwerer Verbrechen an ihren eigenen Mitgliedern schuldig gemacht. Im Jahr 2000 2004 hat ein chilenisches Gericht den Sektengründer eben des sexuellen Missbrauchs von 27 Kindern für schuldig befunden.
Was ist den Menschen dort an Grausamkeiten noch so widerfahren?
Also Schäfer und seine Komplizen haben die 250 bis 350 Menschen, die in dieser Kolonie gelebt haben, geschlagen, mit Elektroschocks malträtiert und mit Psychopharmaka vollgestopft. Das hat auch Gudrun Müller am eigenen Leib erfahren müssen.
Da kam dieser Herr Schnellenkamp, der als Schläger bekannt, mit so einem Knüppel, ohne ein Wort zu fragen. Hat er auf mir rumgedroschen, schlimmer wie ein Vieh, so lange, bis ich fix und fertig war. Das war die Antwort auf, ihr könnt gehen, wenn ihr wollt.
Tja, aber einfach gehen, wenn sie wollten, konnten die Menschen aus unterschiedlichen Gründen nicht. Zum einen wegen der Elektrozäune um das Areal und zum anderen hatten die Mitglieder der Sekte perverserweise, muss man sagen, viel zu viel Angst, um zu fliehen. Das hat das Missbrauchsopfer Georg Laube einmal gesagt, weil sie eben nur diese Kolonie, die Colonia Dignidad, gekannt haben, aber nichts von der Welt draußen. So war die Angst vor dem Unbekannten dann wohl doch noch größer als die Angst vor der schon alltäglichen Misshandlung. Und Paul Schäfer, der sich selbst wie einen Papst als Pius der Fromme bezeichnete, wurde 2006 wegen sexuellen Missbrauchs von Minderjährigen zu 20 Jahren Gefängnis verurteilt und in der Haft starb er dann auch 4 Jahre später. Andere Mitglieder des Führungsstabs der Sekte konnten Chile rechtzeitig vor einer Verurteilung verlassen und leben heute von der Justiz unbehelligt auch unter uns hier in Deutschland.
Einer, der in der Colonia Dignidad dabei war, ist ein Arzt, Hartmut Hopp. Er lebt seit ein paar Jahren in Deutschland. Dabei ist er in Chile zu 5 Jahren Haft verurteilt worden. Wieso das so schwierig ist, ihn hier in Deutschland ins Gefängnis zu stecken, das lassen wir uns gleich vom zuständigen Oberstaatsanwalt erklären. Rechtzeitig raus aus Chile und schon muss man nicht in den Knast. Ihr habt das gerade eben bei uns gehört. Mitglieder aus der Colonia Dignidad in Chile haben Straftaten begangen und wurden in Chile auch verurteilt zum Teil. So zum Beispiel der ehemalige Lagerarzt der Colonia Dignidad, der seit 5 Jahren unbehelligt in Deutschland lebt. Axel Stahl ist der zuständige Oberstaatsanwalt in Krefeld. Herr Stahl, dieser Arzt, Hartmut Hopp heißt er, ist 2011 nach Deutschland geflüchtet, bevor die chilenischen Behörden ihm den Prozess machen konnten. Was wird ihm genau vorgeworfen?
In dem Verfahren, das in Chile gegen ihn geführt wurde und was wohl 2011 auch für ihn Anlass gegeben hat, das Land zu verlassen, geht es im Wesentlichen um den Vorwurf der Beihilfe zum sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen durch den ehemaligen Gründer und Leiter der Colonia Dignidad, den zwischenzeitlich verstorbenen Paul Schäfer.
Und die Staatsanwaltschaft Krefeld wirft ihm aber auch noch andere Verbrechen vor. Welche sind das?
Da muss man etwas ausholen. Es ist so, dass das Auslieferungsersuchen der chilenischen Behörden aus dem Jahre 2011 durch Deutschland nicht erfüllt werden konnte, weil deutsche Staatsangehörige nach dem Artikel 116 des Grundgesetzes halt einen Auslieferungsschutz genießen. Allerdings haben wir die Informationen aus dem Auslieferungsersuchen zum Anlass genommen, hier eigenständige inländische Ermittlungen einzuführen. Denn für bestimmte Straftaten gibt es auch einen deutschen Strafverfolgungsanspruch, auch wenn diese Taten im Ausland begangen worden sind. Dieses Verfahren, was seit 2011 anhängig ist, richtet sich im Wesentlichen auf 3 Tatkomplexe. Zum einen geht es auch um die Frage der Beihilfe zum sexuellen Missbrauch. Die 2 beiden anderen Säulen sind zum einen der Vorwurf der Beteiligung am Verschwinden und der mutmaßlichen Tötung von 3 Gewerkschaftern in den 70er Jahren. Und ein weiterer Aspekt ist die Frage, inwieweit durch medizinisch nicht indizierte Verabreichung von Psychopharmaka es zu Körperverletzungen bei Angehörigen der Colonia Dignidad gekommen ist.
Also das sind die 3 Vermutungen, weil rechtskräftig verurteilt in Deutschland ist er ja nicht.
Nein, rechtskräftig verurteilt in Deutschland ist er nicht. Das ist eine Verdachtslage. Und solange dieser Verdacht besteht, gilt für Hartmut Hopp wie für jeden anderen Beschuldigten in einem Ermittlungsverfahren auch die gesetzliche Unschuldsvermutung. Die Ermittlungen in diesem Verfahren sind zunächst unter Ausschöpfung der hier in der Bundesrepublik greifbaren Beweismittel. Das sind im ganz Wesentlichen ehemalige Kolonnes, wie sich die Angehörigen der Colonia Dignidad teilweise selbst genannt haben. Also durch die Vernehmung dieser Menschen, die sich jetzt hier wieder aufhalten, geschehen. Dann haben sich für uns eine Vielzahl von weiteren Fragen ergeben. Das liegt in der Natur der Sache. Und diese Fragen sind durch die Staatsanwaltschaft Krefeld im Rahmen eines Rechtshilfeversuchens an die chilenischen Behörden herangetragen worden, weil die Antworten auf diese Fragen sich halt nur in Chile finden lassen. Und das ist im Moment auch der Stand dieser Ermittlungen. Wir warten auf Antwort durch die chilenischen Behörden.
Ja, also seit fast 5 Jahren lebt jetzt Hartmut Hopp in Deutschland, ohne für seine mutmaßlichen Taten wie der Beihilfe eben zum sexuellen Missbrauch belangt zu werden, obwohl ihn eben der oberste Gerichtshof Chiles 2013 rechtskräftig verurteilt hat. Sie kommen da irgendwie nicht zusammen. Woran liegt das?
Das chilenische Urteil ist in der Tat im Jahre 2013 rechtskräftig geworden. Allerdings haben die chilenischen Behörden sich erst im Verlauf des Jahres 2015 nochmal an die deutschen Behörden gewandt. Zunächst auch mit der Bitte, Hartmut Hopp nunmehr nicht zur Strafverfolgung, sondern zur Strafvollstreckung für dieses Urteil nach Chile auszuliefern. Auch diesem Ansinnen konnte nicht entsprochen werden. Und hilfsweise haben die chilenischen Behörden dann darum ersucht, dass das Urteil in Deutschland vollstreckt wird. Das ist grundsätzlich rechtlich möglich, aber natürlich nicht, dass man eins zu eins sagt, wir haben jetzt das chilenische Urteil und als nächstes erfolgt die Ladung zum Strafantritt. In den Fällen, in denen ausländische Urteile in der Bundesrepublik vollstreckt werden sollen, gibt es ein mehrstufiges Prüfungsverfahren. Das ist vor dem Hintergrund zu sehen, dass natürlich nur solche Urteile vollstreckt werden können, für die die Gewissheit besteht, dass sie nicht unter Verletzung von rechts- und menschenrechtlichen Mindeststandards zustande gekommen sind. Und in diesem Prüfungsstadium befinden wir uns jetzt gerade.
Das heißt, bevor Sie einen Haftbefehl vollstrecken können in Deutschland, müssen Sie erstmal in die Unterlagen der Chilenen reingucken und auch sehen, dass da alles in Ordnung war und dass in Deutschland im Prinzip ein ähnliches Verfahren gegeben hätte, was zum gleichen Ergebnis geführt hätte, 5 Jahre Haft.
Es muss nicht ein Verfahren eins zu eins wie in der Bundesrepublik nach den deutschen Vorschriften der Strafprozessordnung sein, aber bestimmte Mindestanforderungen müssen erfüllt sein. Da reden wir über so fundamentale Prinzipien wie die Gewährung rechtlichen Gehörs, die Möglichkeit, sich zu verteidigen und einige andere Aspekte. Das sind mitunter dann auch durchaus kleinteilige Fragestellungen, denen man nachgehen muss. Und das machen wir gerade. Das ist ein formalisiertes Verfahren, das nicht nur hier für Hartmut Hopp gilt, sondern das gilt für jeden von einem ausländischen Urteil Betroffenen, dessen Urteil hier in Deutschland vollstreckt werden soll. Das ist zweigestuft, dieses Verfahren. Und wenn da gewissermaßen alle Ampeln auf grün gestellt sind, dann würde sich ein ganz normales deutsches inländisches Strafvollstreckungsverfahren anschließen mit den entsprechenden Konsequenzen, Ladung zum Strafantritt und bei Nichtbefolgung entsprechende Zwangsmittel, um den Haftantritt durchzusetzen.
Oha, wo stehen Sie da gerade und wie lange dauert das alles?
Derzeit sind wir gewissermaßen in dem ersten Prüfungsschritt, Frage der rechtlichen Zulässigkeit.
Ja.
Die Frage, wie lange solche Dinge dauern, das hat immer eine Komponente der Spekulationen und Spekulationen, zu denen sehe ich mich hier nicht in der Lage. Ich bin zuversichtlich, dass wir im Verlauf des Jahres 2016, an dessen Anfang wir ja derzeit stehen, jedenfalls eine erstinstanzliche Entscheidung in dieser Sache bekommen haben werden.
Für mich hört sich das ein bisschen an, als wäre das alles sehr stockend, es geht nicht so richtig voran, aber es ist doch schon ein sehr spannender Fall, der da bei Ihnen auf dem Schreibtisch liegt, oder nicht?
Es ist ohne Frage so, dass auch vor dem natürlich zeitgeschichtlichen Hintergrund das ein Verfahren ist, was einen als Strafverfolger ja besonders auch interessiert. Natürlich ist die Betrachtungsweise auch des zeitlichen Vorgangs, wenn man mit solchen Vorgängen häufiger befasst ist, eine andere, als wenn man das nur von außen betrachtet, wo vielleicht der Eindruck entstehen kann, es geht nicht voran. Aber es ist ein guter juristischer Grundsatz, dass man sorgfältig arbeitet im Interesse aller Beteiligten an einem solchen Verfahren. Und Sorgfalt bedarf halt auch einer Prüfung, die mitunter halt nicht kurzfristig abgeschlossen werden kann. Aber wichtig ist ja, dass das Ergebnis dann ein solches ist, dass man jederzeit und auch gegenüber jedermann vertreten kann.
Der Krefelder Oberstaatsanwalt Axel Stahl in die Radio Wissen. Wenn ihr noch Infos zu Colonia Dignidad sucht oder auch den Filmtrailer zum Film mit Daniel Brühl und Emma Watson, findet ihr auf deradiowissen.de.
Deradio Wissen, tapfer Typen.
Ach, es geht nach Uganda. Wir schicken euch nach Kampala, der Hauptstadt Ugandas. Und zwar, um Gutes zu tun und danach darüber zu sprechen mit uns. Rund um den Weltwassertag geht es mit der Hilfsorganisation Viva Con Agua darum, Brunnenbauprojekte im Norden des Landes kennenzulernen. Und unser Tapfertyp wird auch bei den Vorbereitungen des Kultur- und Musikfestivals We Love Uganda helfen. Das alles in einer Reise, also wirklich durchaus was weiterhilft dort in der Region. Zugang zu frischem Wasser war nämlich eins der Millenniumsziele der Vereinten Nationen. 9 von 10 Menschen sollten Zugang zu sicherem Wasser, zu frischem Wasser, zu trinkbarem Wasser haben. Dieses Ziel ist laut der UN 2012 offiziell erreicht worden, was aber nicht unumstritten ist. Hip-Hopper Mekes, der war bereits mit der Organisation Viva Con Agua in Uganda und er hat uns erzählt, warum Uganda so ein spannendes Ziel ist.
Man muss Dinge riechen und fühlen, um genau zu checken, was es ist. Ich meine, man sitzt hier und hat so eine grobe Ahnung, wie die Welt funktioniert und was die Probleme sind und so weiter und macht sich da so ein Bild hier, während man an der Heizung sitzt im Winter in Deutschland und alles okay ist. Aber es ist durchaus nicht verkehrt, da vorbeizuschauen und sich das, also mal wirklich sich einen eigenen Eindruck zu machen. Und da wünsche sehr viel Spaß, wer auch immer das da genau machen darf. Ich glaube, ihr werdet eine sehr gute Zeit haben.
Ja, ihr werdet eine tolle Zeit haben. Schaut vorbei und ihr werdet viel Spaß haben. Wir ermöglichen es unserem Tapfertypen, sich vor Ort selbst ein Bild zu machen in der Region, in der Wasser nach wie vor ein knappes Gut ist. Ihr werdet da auch mithelfen. Fahrt dahin und erzählt uns danach davon. Bewerben als Tapfertyp geht online bei uns im Netz, deradiowissen.de/tapfertypen.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Tagsüber bei uns im Grünstreifen, in unserer Sendung zwischen 10 und 18 Uhr, hört ihr immer so gegen Viertel vor unsere Wissensnachrichten. Und jetzt die spannendsten daraus.
Die Radio Wissen. Wissensnachrichten.
Wenn es in der Ferne unscharf wird, steckt oft Kurzsichtigkeit dahinter und die wird immer mehr zur Volkskrankheit, vor allem unter Jüngeren. Eine neue Studie von Forschern aus Australien und Singapur prognostiziert, weltweit werden bis zum Jahr 2050 5 Milliarden Menschen kurzsichtig sein, zu dem Zeitpunkt etwa die Hälfte der Weltbevölkerung. Nach anderen Schätzungen ist dieser Wert in Europa schon fast erreicht, zumindest bei den 20- bis 30-Jährigen. Als eine der wichtigsten Ursachen für den Anstieg gelten Änderungen des Lebensstils. Der Büromensch von heute verbringt zu viel Zeit drinnen und zu wenig draußen. Auch der Blick auf Smartphone und PC-Bildschirm kann Kurzsichtigkeit begünstigen. Denn unsere Augen passen sich mit der Zeit an unsere Sehgewohnheiten an. Experten empfehlen daher, genug Ausgleich zu schaffen. Als Faustregel gilt, pro 30 Minuten Smartphone glotzen, 10 Minuten den Blick aus dem Fenster und in die Ferne schweifen lassen. Elefantenmädchen lassen sich von ihrer Oma zeigen, wie es geht. Verhaltenspsychologen einer schottischen Uni haben sich für eine Langzeitstudie Daten von über 800 Elefantenkühen in Kenia angeguckt. Sie fanden heraus, dass Herden mit mehreren Generationen weiblicher Elefanten erfolgreicher waren. Die Töchter und Enkeltöchter hatten mit lebender Oma selbst mehr Nachkommen und die überlebten auch länger. Demnach zeigten die alten Mutterelefanten ihren Töchtern zum Beispiel, wie man sich richtig um die Kälber kümmert und sie im Auge behält. Schon länger war bekannt, dass sich weibliche Elefanten beim Großziehen ihrer Kälber gegenseitig helfen. Die Omas haben laut den Forschern aber nochmal eine besondere Bedeutung, wenn es darum geht, dass es den Babyelefanten einer Herde gut geht. Das Wissen der Menschheit zu erhalten, ist gar nicht so einfach. Festplatten, USB-Sticks und Discs sind im Schnitt nach ein paar Jahrzehnten kaputt. Die Daten sind dann oft futsch. Forscher von der Uni Southampton in England versuchen schon länger, das Speicherproblem in den Griff zu kriegen. Jetzt haben sie eine verbesserte Version ihres Superspeichers vorgestellt, der mehrere Milliarden Jahre lesbar bleibt. Möglicherweise sogar so lang, wie das Universum bisher alt ist. Auf die kleine Glasscheibe, etwa so groß wie ein 2-Euro-Stück, passen bis zu 360 Terabyte Daten. Mehr als 100-mal so viel wie auf handelsübliche Festplatten. Und das Glas soll sogar Temperaturen von bis zu 1000 Grad Celsius aushalten. Beschrieben wird es per Laser. Ungelöst bleibt ein anderes Problem aller langfristigen Speichermedien. Man darf nicht vergessen, wie man es ausliest. Sonst nützt auch die beste Haltbarkeit nichts.
Die Radio Wissen.
Die besten Moderationen fangen mit dem Satz an, die Gewerkschaft Verdi hat. So auch diese. Die Gewerkschaft Verdi hat gestern zu einer Tagung eingeladen. Das Motto, und das ist jetzt wirklich spannend, Sonntag bleib ruhig. Also da traf sich eine Allianz für den freien Sonntag. Und wir haben in der Redaktion aber auch darüber diskutiert und über Twitter nach eurer Meinung gefragt. Was ist dabei rausgekommen? Sebastian Rahms aus unserer Redaktion, du hast dir die Reaktionen angeguckt. Also es geht um einen freien Sonntag oder das eventuell irgendwann die Läden geöffnet sind an einem Sonntag in Deutschland.
Genau, wir haben per Twitter unsere Hörer gefragt, soll der Sonntag Ruhetag bleiben oder eben nicht? 224 haben uns ihre Meinung mitgeteilt und für Ja oder Nein gestimmt. Das Ergebnis ist ziemlich eindeutig. 85% sind für den Ruhetag und 15 dagegen, macht 190 Stimmen zu 34.
Da bin ich eindeutig dann in der Minderheit. Also ich bin dafür, dass sonntags ordentlich alle Geschäfte offen haben. Muss nicht den ganzen Tag sein. Also es wäre okay, so von 10 bis 18 Uhr oder so. Und natürlich will ich Sonntag. Sonntag ist der Tag, an dem man einkaufen kann. Und ich habe in meinem ganzen Berufsleben immer am Wochenende gearbeitet. Immer. Und ich lebe immer noch, Leute. Man verdient halt Geld an dem Tag. Ist doch nicht schlimm. Geht arbeiten. Ich habe damit überhaupt kein Problem. Ich plädiere für Sonntag Geschäfte offen. Und zwar alle.
Dann bin ich die Stimme 191 für die andere Partei für den Ruhetag.
Okay.
Also für mich ist so ein Tag, an dem man so ein bisschen aus der Konsumschleife mal ausbrechen kann. Kann, dass man dass man die durchbrechen kann, dass man vielleicht mal runterkommt. Ich glaube, es ist auch nicht zu viel verlangt. Man kann auch mal einen Tag vorher planen, was man essen will. Man kann vorher einen Tag eine Dose, was weiß ich, Bohnen eingelegt in lecker Tomatensoße mehr einkaufen. Dann muss nicht immer alles auf sein. So kann man wenigstens mal in der Woche ein bisschen das Alltagsgefühl, finde ich, auch abstreifen. Bei mir ist dann das Problem, ich habe immer irgendwie das gleiche Gefühl, wenn drumherum immer das gleiche passiert. Deswegen finde ich es ganz cool, wenn mal so ein Tag ein Break ist.
Aber es ist ja nicht so. Also es ist ja, wenn du sagst, es ist eine Konsumsollbruchstelle, von Montag bis Freitag habe ich gar keine Zeit einkaufen zu gehen.
Ich auch,
ja? Ja, also du gehst in die City und gehst Klamotten kaufen.
Nee, ich rede von
so.
Und da brauche ich den Sonntag.
Aber du kannst doch nach dem Job noch einmal eben in den Supermarkt für 10 Minuten was zu essen kaufen.
Ja, aber das kann ich auch am Sonntag. Mein Gott, der Supermarkt. Also bitte.
Und wenn die Läden schon bis 22 Uhr in der Woche aufhaben,
24 Uhr bei uns in der Straße.
Dann kannst du auch in der Woche dir eine Hose kaufen.
Achso, der Supermarkt hat bis 24 Uhr auf. Natürlich.
Gibt es da keine Hosen?
Da gibt es keine Hosen. Gab es denn noch Kommentare bei Twitter, die wir spannend finden?
Ja, die gibt's. Tim Faust zum Beispiel, der scheint auch für den Sonntag als Ruhetag zu sein. Er schreibt uns auf Twitter, klar, letzte Bastion für die Ruhe. Meine Generation hat die ganze Zukunft verdödelt bekommen für die Effizienz. Mhm. Und für Veronique Brüggemann stellt sich die Frage wohl nicht so wirklich. Sie schreibt, Ruhetag? Ich arbeite sonntags sowieso ständig. Da sind wir bei dir, Ralf. Ja. Warum und in welchem Job, sagt sie aber leider nicht.
Ja, okay, aber ich meine, da sind wir einer Meinung, liebe, was? Veronique Brüggemann.
Veronique, ja.
Dankeschön und Dankeschön, Sebastian Rahms. Hast du das Wochenende wieder frei?
Ja.
Ich nicht. Ich arbeite beide Tage und das ist mir sowas von egal.
Ja.
Da guckt da.
Kauf dir eine Dose Thunfisch.
Diese Briten, ja, und David Cameron. Und die Sonderwünsche und der mögliche Brexit. Beim EU-Gipfel heute wurde wieder über den Ausstieg von Großbritannien aus der Europäischen Union gesprochen. David Cameron, der wird wie immer nach Hause kommen und damit prahlen, was er alles für sein Volk rausgeschlagen hat. Wie stehen eigentlich die Leute so in unserem Alter in Großbritannien zu einem möglichen Ausstieg ihres Landes aus der EU? Und wie stehen sie zu Kontinentaleuropa? Die Radiowissen-Korrespondentin Stefanie Pieper in London. Also wenn ich mich jetzt mit Brian, 29, in einem Pub in Shoreditch unterhalten würde, was würde der mir höchstwahrscheinlich zur EU sagen?
Naja, erstmal würde er mir wahrscheinlich sagen oder würde er dir wahrscheinlich sagen, dass die EU nun auch nicht das allerwichtigste Thema im Moment für ihn ist. Also wenn man junge Leute hier fragt, dann sagen die natürlich nicht, oh ja, wow, EU, das ist echt das entscheidende Thema, sondern die interessiert natürlich Schule, Studium, Job, Musik, Film, in den Pub gehen und so weiter. Aber man kann schon sagen, dass junge Briten tendenziell eigentlich eine ganz positive Haltung zur EU haben. Also die EU-Hasser in Großbritannien, die Gegner, die Feinde, die findet man doch eher bei den älteren Semestern. Je jünger die Briten sind, desto eher sind sie doch der EU gegenüber ganz freundlich geneigt.
Das heißt, die Leute so zwischen 20 und 30 sind eher kontra Brexit.
Genau, die sind eher kontra Brexit. Es hat gerade eine Umfrage gegeben hier und die spiegelt das ziemlich gut wider. Wenn man nämlich da die 18- bis 24-Jährigen mal rausgreift, dann sind 55% dafür, drin zu bleiben in der Europäischen Union und nur 25% sind dafür, rauszugehen aus der Europäischen Union. Bei den Älteren sieht das zum Teil ganz anders, genau umgekehrt nämlich aus. Also die jungen Briten weitgehend dafür, zum Beispiel auch India.
I would vote to stay in the EU. Because I think Britain has a lot to offer and so do all the other countries in the EU and it would be a shame to leave.
Also sie sagt, es wäre doch eine Schande, die EU zu verlassen und sie wird beim Referendum, was dann ja vielleicht in diesem Jahr noch kommen wird, auch auf jeden Fall dafür stimmen, in der EU zu bleiben, weil sie meint, Großbritannien hat der EU einiges zu bieten und umgekehrt hat die EU Großbritannien einiges zu bieten.
Have a lot to offer. Was schätzen Sie denn an der EU und was stört Sie?
Naja, die Jungen schätzen natürlich gerade an der EU, dass sie ermöglicht, zu studieren im Ausland zum Beispiel oder auch zu arbeiten im Ausland für kürzere oder längere Zeit, dass man reisen kann in der EU, das finden sie einfach gut. Und sie haben auch generell ja eher eine internationale Ausrichtung, also zu sagen, sich zu isolieren und da rauszugehen, auch wenn man sich so mal die weltpolitische Lage anguckt, das ist doch nicht so ganz das Richtige in der heutigen Zeit, sondern wir sollten doch schon mit den anderen Nationen in Europa zusammenarbeiten. Das habe ich jedenfalls hier gerade von Studenten auch gehört. Aber man muss sagen, es gibt natürlich auch die andere Seite. Es gibt natürlich auch junge Briten, die sich engagieren für den Brexit. Zum Beispiel Sarah, die ist Mitglied bei der Jugendorganisation von UKIP, also der Anti-EU-Partei hier auf der Insel.
Das ist die richtige Wahl. Großbritannien kann dann wieder ein unabhängiges Land werden. Die EU ist doch undemokratisch. Und wir zahlen viel Geld ein in den Topf, kriegen aber kaum etwas raus.
Also man kann jetzt nicht sagen, alle jungen Briten sind für die EU. Es gibt schon auch ein paar Gegner.
Gibt es auch junge, aktive, proeuropäische politische Gruppierungen?
Also es gibt natürlich schon Gruppierungen pro EU. Britain Stronger in Europe ist zum Beispiel so eine. Aber da muss man sagen, das ist doch eher ein, ich sag mal, alter Männerclub. Da sind jetzt noch nicht so ganz viele Junge bislang aufgetaucht. Aber ich nehme mal an, wenn dann ein Datum für das Referendum feststeht, dass sich dann auch mehr Gruppen zusammenraufen, zum Beispiel an den Unis oder die Jugendorganisationen der Parteien, also von Labour zum Beispiel oder von den Lib Dems oder dem Grünen. Die sind ja alle sehr proeuropäisch eingestellt und sicher auch, eben hier und dort auf dem Campus an den Unis wird sich etwas tun. Auch die Gewerkschaftsjugend wird sich sicherlich weitgehend dann für Europa engagieren. Aber noch ist das Thema eben einfach nicht so beherrschend. Noch sind nun für die EU nicht so ganz viele Leute auf der Straße.
Stefanie Pieper in London über die Meinung der Menschen zum Brexit. Und das war die D-Radio Wissen Redaktionskonferenz mit Ralf Günther. Schönen Abend. Bye bye.
D-Radio Wissen Redaktionskonferenz. Montag bis Donnerstag ab 18:15 Uhr.